Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau 10 Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Goldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Weiter sagte Jesus: Ein Mann hatte 2 Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land, und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen, und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an, bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, »Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat.« Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, »So viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet.« Der Vater antwortete ihm, »Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.« Evangelium Jesu Christi. Die Gnade ist über mich gekommen und hat mir ein paar Sätze eingegeben, die ich euch jetzt unbedingt mitteilen muss, obwohl ich eigentlich vorhatte, heute den Mund zu halten. Ich habe ja schon alles gesagt und so viel, was ich weiß, aber jetzt muss ich doch noch mal reden. Aber ich schwör's, morgen sage ich nichts mehr. Also ich schwör's nicht ganz so. Man weiß ja nicht, was passiert. Da gibt's eine Kurzfassung, die Geschichte vom verlorenen Sohn auslässt. Und ich habe mich dagegen entschieden. Das ist einer der Texte, so ähnlich wie die Seligpreisungen, die so berühmt sind, also über die Grenzen der Kirche und des Christentums hinaus, weil sie etwas im Menschen anrühren. Und ich dachte, da kann man jetzt nicht anfangen zu schnippeln. Also ich möchte drei Bemerkungen zu dem Text machen. Die erste betrifft das Geschenk. Also der jüngere Sohn oder der ältere sagt es ja eigentlich ganz bitter. Mir hast du noch nie was geschenkt, nicht einmal einen Ziegenbock. Und dann kommt der, der alles durchgebracht hat, und der kriegt den Ring an den Fingern, Schuhe, das beste Gewand, das Mastkalb, das also für den besonderen Anlass eben gemästet wird, damit man dann ordentlich Fleisch hat. Der kriegt geschenkt und ich krieg nix. Und ich empfinde, dass er das mit einer richtigen Bitterkeit sagt. Das wird aus zwei Gründen verständlich. Also das eine ist, er begründet es ja auch, so viele Jahre schon diene ich dir und ich war immer brav und habe nie gegen deinen Willen gehandelt. Und noch schlimmer ist dann fast die Antwort des Vaters, mein Kind, naja, wer Spaß dran hat, du bist immer bei mir. Das klingt schon ein bisschen arg begütigend, so von oben, touch, touch, touch auf den Kopf. Du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber anscheinend hat's der Ältere nie irgendwie nehmen können oder nie empfunden, dass er das ist. Er ist nie gewürdigt worden, dieses Geschenkes. Also das eine, er hat immer, immer brav, er hat immer gearbeitet und zurückkommt, mein Kind, es gehört dir zwar alles, aber er hat nicht das Gefühl und ist irgendwie der Kleine. Und es ist schon so im Leben, wenn wir arbeiten, dann können wir den Lohn erwarten. Der steht uns zu. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Da haben wir ein Recht darauf. Dafür arbeiten wir. Das Geschenk, das schlägt im Leben ein völlig anderes Kapitel auf. Das Geschenk ist etwas, da haben wir kein Recht. Das schuldet uns niemand. Aber im Grunde, was das Leben erfüllend macht oder wirklich lebenswert, ist nicht der Lohn, den braucht man, um überleben zu können, sondern das Geschenk. Im Geschenk, da teilt sich uns eine Würdigung mit oder eine Anerkennung. Man schenkt nichts jemandem, an dem einem nichts liegt, sondern man schenkt dann, wenn man den anderen sieht, und dann möchte man schenken und als wertvoll erkennt und dann möchte man schenken. Also irgendwie geht's schon um das Geschenk im Leben, um die Gnade, um es theologisch zu sagen, und nicht einfach nur um den Lohn. Frage, das ist der zweite Punkt, wie kommt der Jüngere zu seinem Geschenk? Die Begründungen, die der Text liefert, der Vater sagt, er war verloren und ist wiedergefunden worden, er war tot und lebt wieder. Der Knecht sagt, weil er heil und gesund wiedergekommen ist. Es gibt ja das, wenn jemand eine größere Reise antritt und man denkt, naja, hoffentlich kommt er gesund wieder zurück und dann kommt er gesund zurück. Auch da freut man sich, weil er heil und gesund wieder zurückgekommen ist. Aber trotzdem scheint mir, dass hier in dem Text es noch um mehr geht. Er war tot. Und vielleicht war er auch nicht heil und nicht gesund, als er weggegangen ist. Es ist nicht so, dass das, was der Junge da gemacht hat, also unmoralisch gewesen wäre oder verboten. Das hat das Gesetz durchaus vorgesehen. Aber lieber war es natürlich, wenn der Besitz irgendwie beisammen geblieben ist. Die Geschwister, die beiden Söhne in dem Fall, den zusammen irgendwie bewirtschaftet haben, idealerweise sich gegenseitig unterstützt und so. Also das ist das, was er dann nachher auch mit als Fehler bekennt. Aber immerhin, das ist möglich gewesen, sondern ich glaube, was mit heil und gesund und tot da gemeint ist, ist, dass der Junge ein Lebensprogramm hat, das ihn an den Rand des Todes de facto und auch geführt hat und mit dem er unheil gewesen ist. Und ich glaube, dieses Heil und gesund werden und lebendig werden bezieht sich vor allem auf einen Punkt in dem ganzen Text. Der entscheidende Akt ist meines Erachtens, wo es da heißt, da ging er in sich und sagte, die Tagelöhner meines Vaters haben zu essen, während ich hier umkomme vor Hunger. Ich will umkehren. Das ist nach meinem Empfinden wirklich der entscheidende Akt im Leben. Dieses in sich gehen können und in Kontakt kommen mit sich. Das ist wie das Erwachen zur eigenen Wahrheit. Und ihr seht ja, was da geschrieben ist, das ist auch überhaupt nichts Frommes. Es ist einfach die Realität. Zu Hause haben sie zu fressen, ich habe hier nichts zu fressen. So weit habe ich es gebracht mit meinem Programm. Es geht um Anerkenntnis und sich um Zulassen und sich berühren lassen von der eigenen Wahrheit. die zu erkennen und die anzunehmen. Da findet sowas wie eine Begegnung statt. Das ist ein Akt, der ihm mit Sicherheit nicht leicht fällt. Er muss nämlich ganz nach unten kommen. Er muss sein Vermögen durchgebracht haben und wie es im Leben wirklich ist, wenn es schon schlecht steht, dann kommt noch eins drauf. Da kommt nämlich zufälligerweise die Hungersnot vorbei. Und dann muss er, der Jude, zum Schweine hüten. Völlig unrein. Also das ist die letzte Demütigung. Und dann sieht er die Schweine, die stehen da und fressen und kauen und fressen. Und er hat nichts. Er ist am Verhungern. So tief muss er sinken, damit er fähig wird zu diesem in sich gehen und zu diesem Selbstkontakt. Das ist der entscheidende Punkt. Und warum muss er so tief sinken? Um sich sein Scheitern eingestehen zu können. So geht's Leben eben nicht, wie er das versucht hat. Es geht halt nicht. Ist so. Da braucht man gar nicht fragen, warum. Es geht halt nicht. Das Leben ist anders, als er gemeint hat mit seinem Programm. Und der zweite Punkt, dieses Eingestehen, dieses Scheiterns, dieses falschen Lebenskonzepts. Also sozusagen mit dem, was man denkt über das Leben, schief gewickelt zu sein. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo es offenbar wird. Das ist ein harter Weg nach unten. Aber dieser Selbstkontakt, das ist der Beginn des wahren Lebens. Dieses Erwachen zu sich selbst. Dieses Erwachen zu dem Menschen, der ich wirklich bin. Das ist der Beginn des Lebens und von Heilwerden. Es gibt von Buber dieses schöne Wort, dass dass wirklich jedes wirkliche Leben Begegnung ist. Und wir sehen an der Stelle auch, dass diese Begegnung dreifaltig ist. Das eine ist, er kommt in Kontakt mit sich. Er merkt, wie es um ihn bestellt ist. Das zweite ist, es führt ihn unmittelbar in den Kontakt mit dem Vater, weil er fähig ist zu sagen, Vater, vergib mir, ich habe gesündigt gegen dich, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Also darüber wird der gebrochene Kontakt, die verletzte Beziehung wiederhergestellt. Und die dritte Dimension ist die Gottesbegegnung. Es fällt nämlich auf, dass der Vater schon sagt, mein Sohn war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Wiedergefunden ist er worden. Von wem denn? Er hat ihn ja nicht gefunden, als er da saß bei den Schweinen. Gott hat ihn gefunden. Das ist die dritte Dimension. Man begegnet in diesem, wenn dieser Kontakt sich ereignet, dann ist es zugleich auch ein Kontakt mit Gott. Aber auch da sieht man, wie der alte Satz aus dem Alten Testament sich bewahrheitet, man kann Gott nicht sehen, ohne zu sterben. Das ist für ihn wirklich, er ist ja an den Rand seiner Existenz gekommen und sterben muss sein falsches Lebensprogramm. Wer darum glaubt, er hat Gott und ist nicht gestorben, dann hat er schon irgendwas, aber Gott hat er nicht. Sondern das geht nur so. Ich möchte noch einen dritten Punkt anschließen. Den finde ich nochmal jetzt, der hat was. Das finde ich fast, wird noch deutlicher bei der Geschichte vom Schaf. Aber es spiegelt sich auch in der Geschichte wieder. Man könnte nämlich sagen, Gott wünscht sich so sehr die Begegnung mit dem Menschen. Er wünscht sich so sehr, dass er sich dem Menschen mitteilen kann, dass er dem Menschen seine Gnade und seine Liebe zuwenden kann, dass er alles dafür tut, dass er verloren geht. Ich möchte so ein bisschen erläutern an der Geschichte von dem Schaf, das da verloren geht. Wie geht ein Schaf verloren? Irgendwie dadurch, ist es ja ein Herdentier. Also ich fantasiere mal so ein bisschen vor mich hin, wie ein Schaf verloren geht. Das, was den anderen schmeckt, das schmeckt irgendwann nimmer so. Und die Gesellschaft der anderen, das fängt auch langsam an. Was sie so reden, naja, so doll ist es irgendwie auch nicht. Und wie sie so riechen, da hält man vielleicht lieber ein bisschen mehr Abstand. Ist nicht da drüben das Futter irgendwie ansprechender? Ich gehe mal dahin, fress da ein bisschen. Also versteht ihr, irgendwie der Geschmack verändert sich oder man kommt darauf, dass man einen anderen Geschmack hat und warum soll ich jetzt unbedingt hier fressen? Fress lieber ein bisschen da. Und so fängt man an, so ein bisschen ja randständig zu werden. Man ist schon noch bei der Herde, aber es ist sozusagen der Hund des Schäfers, muss sich schon immer besondere Mühe geben, um einen da auch noch zur Herde wieder dazu zu bringen. Und irgendwann ist es soweit, dass man denkt, oder ja, denkt, das denkt man nicht, es ist halt so. Was soll ich mich jetzt von dem blöden Hund da noch antreiben lassen, um mit denen mitzukommen? Wozu denn? Ich hab ja nichts davon. Es schmeckt mir nicht, es riecht nicht gescheit. Ich hab nichts von dieser Gesellschaft und von dem, was die machen. Lass es sein. Und dann fängt man an, verloren zu gehen. So ähnlich muss es ja dem jüngeren Sohn auch gegangen sein. Er hat ja irgendwie alles gehabt zu Hause, wie der Ältere. Mein Sohn, alles, was ich habe, alles, was mein ist, ist dein. Aber es schmeckte nicht. Er hat nichts gehabt davon. Er hat's nicht nehmen können. Er hat den Geschmack daran verloren, in der Familie zu leben. Und ist einem anderen, ist seinem Inneren gefolgt. Das, glaube ich, ist der entscheidende Schritt. Der ältere Sohn, der bleibt immer draußen. Ich habe gemacht, was du sagst. Der ist ganz nach draußen orientiert. Der Jüngere muss irgendwie mal gemerkt haben, es schmeckt nimmer, ich will was anderes, ich will's mal krachen lassen in meinem Leben. Mal so richtig fressen und saufen und Sex haben, dass es gerade so kracht und also pfeift da auf Papa und mein Kind und so kann mich mal der Alte. Also irgendwas muss so gewesen sein. Das ist der Beginn. Tja, so geht man verloren. Das ist der Beginn, wiedergefunden zu werden. Es kommt noch eins dazu. Man muss nämlich bitterst lernen, dass es so auch nicht geht. Dass man auch dann, wenn man so seinem folgt, dass man da auch verloren geht. Dass man in die Irre geht. Und dieses in die Irre gehen des Schafes, das ist mit Lebensangst, mit Todesangst verbunden. Ein Schaf ist schutzlos außerhalb der Herde. Jedes Vieh, es ist nicht schnell genug, es ist nicht stark genug, es ist nix. Jedes Vieh kann es umbringen. Also es ist ein Leben in Todesangst. Und Und das ist die Voraussetzung, scheint es, dafür, dass der Mensch endlich aufhört zu meinen, er weiß, wie das Leben geht. Das ist der Punkt, sozusagen, nichts geht mehr. Wenn nichts mehr geht, wenn ich nur noch da sitze im Scheitern und bibbere um das bisschen Leben, das noch geblieben ist. Das ist der Punkt, an dem ich reif werde für die Gnade Gottes. Sonst kann der jüngere Sohn nicht sagen, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ich hab nichts mehr. Ich bin auf dem Boden angekommen, ja. Dann bin ich reif, dann bin ich fähig, dass Gott mir seine Liebe schenken kann. Der will das immer, aber wir können sie nicht nehmen. Wir sind's Problem. Er ist nicht's Problem. Wir sind's Problem, weil wir nichts an uns heranlassen. Was dann passiert in allen Geschichten, ist abenteuerlich. Das Schaf kommt ja nicht etwa zur Herde zurück, wo man sagt, ha, hab ich dich wieder hier, zack, zu den 99, die warten schon und waschen dir jetzt den Kopf, wo du warst und so. Das wird erstmal auf die Schulter gehoben. Und dann wird es zu einem Mittelpunkt eines Festes, und zwar nicht von Schafen, sondern von Menschen. Also es transzendiert sozusagen sein Schafsein in eine völlig andere Gesellschaft hinein. Und so ähnlich wird da der jüngere Sohn herausgeputzt mit Ring und bestem Gewand. Erhöhung, Würde, das ist die Folge. Die Folge dieses Erwachenkönnens zu sich selbst. Ja. Darum heißt es ja auch irgendwie bei diesen eschatologischen Reden im Evangelium, wenn in eurem Leben die Sonne vom Himmel fällt und oder sich verfinstert und die Sterne vom Himmel fallen und die Erde bebt und nichts mehr aufeinander steht, wenn all das geschieht, freut euch, erhebt euer Haupt, richtet euch auf, denn eure Erlösung ist nahe. Amen.